ARD. Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum ESC-Vorentscheid 2001.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Gildo hat euch lieb.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Hello, Europe!
Hello from Cologne!
This is Cologne calling! Welcome to Too Many Tabs in RD Audiotheque! We will close so many tabs tonight!
Woo! Let's have a party! Woo! We want to feel, we want to dance, we want to glow!
Miguel, how are you?
Fine, and you?
Yes, I'm in the ESC fever!
Ich auch. Jetzt komme ich mir langsam vor wie in so einem English-Speaking-Test, wo ich jetzt so Adrenalinausstöße bekomme, weil ich jetzt Englisch sprechen will. How are you? Yes, I'm fine, and how are you?
Das ist eh immer Hölle, wenn man irgendwie on the spot. Ich denke in meinem Alltag immer, ich kann einigermaßen okayes Englisch sprechen. Aber sobald irgendwie ein Mikro an ist oder eine Kamera auf mich gerichtet ist, bin ich so auf yes and so and what are you?
In life? Yes. What do you do?
Naja, es ist wieder soweit. Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, sind wir schon mitten in der ESC-Woche. Am Samstag ist das große Finale. Dieses Jahr ja in Basel, weil Nemo ja im letzten Jahr gewonnen hat und aus der Schweiz kommt. Nemo hatten wir dieses Jahr auch schon im Podcast zu Gast. Das einfach hier als kleiner Flex.
Ja, kann man mal sagen.
Nee, da könnt ihr natürlich noch mal ein bisschen ESC-Flair aufsaugen und nachhören, wie es Nemo letztes Jahr beim ESC ergangen ist. Dieses Jahr werden wir es natürlich wieder zelebrieren. Ich bin netterweise wieder eingeladen zu deiner ESC-Watch-Party bei dir zu Hause.
Es ist mittlerweile eine liebgewonnene Tradition, dass ich das Haus fülle mit sehr vielen Leuten und dann schauen wir das gemeinsam. Und ich werde wieder auffahren, das sage ich dir aber.
Das ist für mich, Buffet machen. Es ist für mich jedes Jahr tatsächlich die größte Zitterpartie. So wie andere auf ihre Oscar-Nominierung warten, ist für mich die größte Frage, bin ich dieses Jahr wieder geladen im Hause Robitzky?
Bist du? Da kann ich dich beruhigen und es wird auch wieder so Zwiebeldip geben für.
Ach, ich vertrage doch keine Zwiebeln.
Ach so, stimmt.
Mensch.
Ja.
Was gibt's für mich?
Ich werde auch noch eine Guacamole machen. Werde ich auch noch eine Guacamole und ein bisschen Baguette.
Schön. Na gut, da freue ich mich schon drauf. Dieses Jahr treten ja Abo und Tünner an. Also für alle, die wirklich hinter Mond jetzt gelebt haben die letzten Wochen, Abo und Tünner sind die deutschen ESC-Kandidaten. Die Termine können wir auch schon mal durchgeben. Ich fühle mich gerade so wie so ein Service-Modus.
Finde ich einen guten Modus.
Dienstag der 13., erstes Halbfinale. Donnerstag der 15., zweites Halbfinale. Samstag der 17., Finale. Und wir werden dieses Jahr außerdem zu Gast sein im ARD-Twitch-Stream.
Ja, wir haben uns so doll rangewanzt an das Thema ESC jetzt über die Jahre hier bei Too Many Tabs, dass wir tatsächlich eine Einladung bekommen haben vom ARD-Twitch-Kanal.
Alles Eurovision heißt die Sendung auf Twitch. Und die senden immer an den Abenden, an dem kein ESC ist.
Ja, und wir sind zweimal geladen. Wir werden hochprofessionell zugeschaltet per Zoom wahrscheinlich oder Google Meet, wie auch immer. Und zwar wird das sein am Freitag vor dem Finale um 19 Uhr und einmal zur Nachbesprechung am Sonntag um 12.30 Uhr. Da werden wir dann natürlich schon wissen, wer den Eurovision Song Contest in diesem Jahr gewonnen hat. Und da können wir schön nach Herzenslust vor- und nachlästern.
Auf jeden Fall. Also wenn ihr da Lust habt, schaltet doch da auch mal rein. Und an alle, die jetzt quasi ESC hassen, da müsst ihr jetzt leider heute durch die Folge durch.
Pech
so ist
gehabt.
Es. So ist es. Natürlich haben wir nämlich auch in diesem Jahr wieder Special Eurovision Tabs vorbereitet rund um den ESC. Und Miguel, dir wurde die Startnummer 1 zugelost. From Aschaffenburg-Schweinheim with love.
Yes.
Hier ist Miguel Robitzky mit seinen offenen Tabs.
Ja, wir haben ja gerade schon gesagt, dass dieses Jahr für Deutschland Arbor und Tünner an den Start in Basel gehen mit ihrem Song Baller. Und nachdem es ja in den letzten Jahren, wenn die ARD alleine einen Kandidaten gesucht hat, nicht immer ganz so rosig ausgegangen ist, gab es eine große Veränderung in der Auswahl der KandidatInnen. Und zwar ist es ja so, dass Stefan Raab zurückgekommen ist, um den Vorentscheid gemeinsam mit RTL und der ARD auszurichten. Das war zum einen eine große Überraschung, weil Stefan Rapp ja eigentlich schon in Rente war und jetzt Rise Like a Phoenix zurückgekommen ist. Er ist besser denn je.
In einer riesigen Treppe von der Decke. War das nochmal in Düsseldorf in der Arena?
Genau, ist er nach unten gekommen. Das war tatsächlich am Tag, wo wir die Tram-EM in Frankfurt moderiert haben. Da bin ich ganz nervös zurückgebrettert, weil ich schnell in Köln wieder sein musste um 20.15 Uhr, um dieses Comeback mir anzugucken.
Das haben wir zusammen geguckt, da hast du mir auch dann harsche Anweisungen gegeben. Kofferraum, Fernbedienung.
Es musste schnell gehen. Ja. Also direkt nach unserem Livestream sind wir nach Hause gefahren. Also er ist jetzt Rise Like a Phoenix zurück, aber zum anderen ist es jetzt auch nicht so eine große Überraschung, weil Stefan Raab und der ESC natürlich heute im Jahr 2025 stark verknüpft sind durch verschiedene Titel, mit denen er teils selbst, teils als Produzent angetreten ist und natürlich im Jahr 2010 mit Lena Meyer-Landrut sogar gewonnen hat. Dementsprechend oft hat man in den letzten Jahren ja im Internet die Rufe danach gehört, dass Stefan Raab doch bitte, bitte, bitte zurückkommen soll, damit wir wieder besser platziert werden. So, und er hat jetzt offensichtlich die Rufe gehört.
Seine Berufung.
Und ist wieder da.
Wie der Papst hat er seine Berufung gespielt.
Genau, und hat dann den Vorentscheid bei RTL ausgerichtet mit dem super bescheidenen Tiefstapler-Titel.
Chefsache ESC.
Genau.
Also bevor man irgendwie gehört hat, es geht jetzt um den Eurovision Song Contest, es geht um den internationalen Liederwettbewerb, es geht um junge KünstlerInnen. Chefsache!
Ja, breitbeinig saß er dann da neben Elton. Da haben wir hier bei Too Many Taps auch schon drüber gesprochen. Und ich dachte, das ist jetzt vielleicht mal ein guter Anlass, um sich nochmal in die History von Stefan Raab und dem ESC hineinzubegeben. Und deswegen habe ich heute Taps mitgebracht zu dem allerersten Titel, mit dem er damals beim Grand Prix Eurovision de la Chanson, wie es damals noch hieß, teilgenommen hat. Und zwar war das im Jahr 1998 mit dem Song Gildo hat euch lieb, gesungen von Gildo Horn und produziert von Stefan Raab. Und der klang so.
Ich hab dich lieb, Gildo hat euch lieb. Und wenn's auch mal Tränen gibt, kommt er rüber und singt für euch Lieder. Gildo hat euch lieb.
Ja, da hört man Stefan Raab tatsächlich im Hintergrund mit diesem immer wieder. Ja, piep, 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 ich hab euch lieb. Die ZuhörerInnen, die 1998 schon auf der Welt waren und das damals bewusst mitbekommen haben, die kennen es mit Sicherheit. Und selbst wenn man jünger ist, hat man den Song auf jeden Fall irgendwie auf dem Schirm, wenn man sich mit dem ESC beschäftigt, hat man den immer mal im Ohr, weil der wird eigentlich bei allen großen Best-of-Eurovision-Shows und Zusammenschnitte wird er immer noch mal gerne benutzt und gesehen, weil er wirklich in vieler Hinsicht ein Dammbruch und ein Erdrutsch war und auch ein wahnsinniger Skandal. Und da bin ich eben heute noch mal so ein bisschen abgetaucht in die Berichterstattung von 1998 rund um diesen Song und habe mir Interviews aus der Zeit angeguckt und die alle heute mitgebracht und will dir da mal ein paar Highlights heute kredenzen.
Da freue ich mich.
Genau, also Gildo Horn ist angetreten mit seiner Band Die Orthopädischen Strümpfe. Seine Markenzeichen waren, dass er lange, fettige Haare hat, so ein bisschen die Schlagerbranche der 70er Jahre parodiert, nennt sich selbst der Meister und seine Fans nennen ihn der Meister und er mag Nussecken und sagt, er wurde Schlagersänger, weil Roy Blacks Seele in seinen Körper gegangen ist. Der hat einen neuen Körper gesucht. So, das war die Figur Gildo Horn, die da erschaffen wurde. Ist natürlich eine Kunstfigur gewesen. Und der sollte eben antreten für Deutschland beim Grand Prix, der ja damals nicht so eine durchgeknallte Parade war wie heute, sondern eben noch ein alteingesessener Gesangswettbewerb, der sich selbst unglaublich ernst genommen hat.
Ich muss noch mal kurz reincrashen beim Thema Kunstfigur Gildo Horn. Fun Fact. Wusstest du, dass er mit bürgerlichem Namen Horst Köhler heißt?
What?
Ja.
Horst Köhler?
Ja.
Wie Horst Köhler?
Wie Horst Köhler halt.
Wo hast du das denn her? Auf Wikipedia?
Wikipedia, vielleicht ist es ja auch nochmal ein Gag. Aber Horst-Heinz Köhler.
Horst-Heinz Köhler, ja, in Trier. Genau. Hat in Köln gewohnt und seine Karriere hier gestartet und war auch schon so eine lokale Größe, aber ist dann durch diese Teilnahme beim Eurovision Song Contest eben zu nationalem Ruhm gekommen. Und im Jahr 1998 war die Situation, was die deutschen Beiträge beim Grand Prix angeht, eine ähnliche Situation wie heute. Irgendwie hat da viele Jahre lang das nicht so richtig funktioniert und die deutschen Beiträge haben nicht gezündet. Und Ralf Siegel, der große ESC Grand Prix Eurovision de la Chanson Produzent, der ja 25 Mal Songs ins Finale gebracht hat.
So ein richtiges ESC-Urgestein.
Und der ja dann auch mit Nicole ein bisschen bisschen Frieden, so einen Raab-Lena-ähnlichen Triumphmoment hatte, 1982, was tatsächlich auch ja so ein ähnliches Verhältnis ist, ne? So die junge Frau mit einem alteingesessenen Produzenten, irgendwie so eine ähnliche Dynamik. Der hatte eben die Machtposition und ohne Ralf Siegel ging nichts und er hatte aber immer Sachen hingeschickt und irgendwie hatten die Leute die Nase voll davon, dass immer dieser gleiche Typ diesen Vorentscheid dominiert. Und diese Stimmung war irgendwie da und Ralf Siegel konnte nicht mehr so richtig den Room readen und hat Flops produziert.
Das waren immer so, ohne jetzt Ralf Siegel zu nahe zu treten, so recht abwaschbare Songs.
Er ist der klassische Schlager.
Horror-Pop,
genau,
Horrorschlager.
Genau. Ja. 1995 gab es nur einen Punkt für Deutschland aus Malta. 1996 konnte sich Deutschland nicht mal für das Finale qualifizieren. 1997 gab es eine Siegelkomposition, die auch kein Hit gewesen ist. Und irgendwie war die Stimmung so, der Grand Prix hat sich vom Geschmack der normalen HörerInnen abgewendet. Und der deutsche Schlager hatte ausgedient und Leute konnten es nicht mehr sehen. So, und dieses Momentum hat Gildo Horn irgendwie gespürt und gewittert und da total reingeschlagen und hat dann angefangen, diese alte, biedere Hitparaden-Schlager-Genres zu parodieren und sich so darüber lustig zu machen, obwohl man immer gemerkt hat, dass er doch auch so eine echte Leidenschaft und eine Affinität dafür hat. Also der kannte sich da sehr gut aus, aber es war irgendwie eben neu und frischer und das Duo Gildo Horn und Stefan Raab hatte damals die Jugend auf ihrer Seite, weil man Gildo Horn aus seiner 1Live-Radiosendung kannte und Stefan Raab damals von Viva. Mhm. Und die haben eben so unter dem Radar der großen Öffentlichkeit gelebt, aber hatten eine sehr, sehr starke Fanbase bei einem sehr, sehr jungen Publikum. Und die haben sich eben einen Spaß erlaubt und sich zusammengetan und da überlegt, ja, dann machen wir da so, schicken wir da mal so einen Quatschbeitrag hin.
So ein kleines Kunstprojekt.
So ein kleines Kunstprojekt. Wir probieren das mal, sehen es aber so als Kindergeburtstag. Wir werden eh total unterschätzt. Es glaubt niemand an uns. Wir machen einfach Käse und gehen da hin und gucken mal, was passiert. Und das war so eine Provokation 1998, dass die Bild-Zeitung damals geschrieben hat, Schlagerkrieg, darf dieser Mann für Deutschland singen? Und die Presse hat überwiegend negativ über Gildo Horn berichtet und hat ihn so aber sehr, sehr viel bekannter gemacht und zu seiner ganz großen Medienaufmerksamkeit gebracht, die er dann beim Vorentscheid in Bremen auch für sich nutzen konnte. Es kam dann eben zu diesem Vorentscheid in Bremen, moderiert von Nena und Axel Bulthaupt. Und das alte Schlachtross Ralf Siegel hatte bei diesem Vorentscheid 3 Songs im Rennen, 3 Kandidaten.
Wer ihm, der fast jedes Jahr den deutschen Grand Prix-Teilnehmer konstruierte, dabei in die Quere kommt, dem verzeiht er nicht. Gildo Horn ist sein rotes Tuch.
Wir haben ja gerade die Blechnasen hinter uns und das ist ja auch witzig, aber es ist eine Frage, wo und wann. Nicht? Wie hat mein Freund Howard Carpendale so schön gesagt, es ist so, wie wenn man, ich sag mal, Inge Meisel zu Baywatch schicken würde. Nicht? Also
wow.
Wow. Erstmal wow. Also man merkt, Ralf Siegel kann den Room gar nicht readen. Er fängt mit Gildo Horn eine öffentliche Fehde an. Richtig platzhirschig tut er so, als hätte der gar keine Chance. Ja, das ist ja nur lustig und das ist ja alles nicht ernst zu nehmen. Und denkt, weil er der seriöse, erfolgreiche Schlagerproduzent ist, wird er das irgendwie alleine nach Hause holen. Ich habe 3 Songs im Rennen, jetzt kommt da dieser Spaßtyp vorbei. Und
er kann mir gar nichts.
Ne? Aber tja, die Leute wollten halt Ralf Siegel nicht mehr haben. Und in Deutschland begann so langsam so eine, ja, Gildo-Mania. So, im ehemaligen Luxor in Köln, in dem Gildo Horns Karriere begann, durfte man zum Beispiel zum Public Viewing kostenlos rein, bei diesem Vorentscheid, wenn man ein Handy dabei hatte, um dann eben für Gildo Horn abzustimmen. Also sie haben so Aktionen geplant, so Community-Sachen, was 1998 auch noch eine andere Sache gewesen ist, wenn man ein Handy überhaupt hatte, was natürlich auch wieder vor allem die jungen Leute hatten. Und diese Art von Feiern und bisschen Promo-Sachen, natürlich auch mit dem Viva und 1Live Power im Rücken, haben sie es dann tatsächlich geschafft und haben den Vorentscheid gewonnen, der damals per Fax, also der Gewinner wurde per Fax ins Studio durchgefaxt. aber guck dir mal an, wie die Stimmung im Raum war, als das dann verkündet wurde.
Die jetzt die Chance haben, nach Birmingham zu fahren.
Scheiße, ich will das nicht, mach du das. Okay.
Lass gucken. Ich sag die Prozente, du sagst den Namen. Der Platz 1 mit, lass noch mal gucken, 62% der Anrufen. Ein eindeutiges Ergebnis. Gildo Horn! Kommt nach vorne zu uns.
Der Jubel ist unbegreiflich.
Ja, man merkt richtig, dass sich so eine Stimmung entlädt und dass Leute es nicht fassen können, dass 60% der Anrufer für Gildo hat euch lieb gestimmt haben. Und damit war der Skandal eben da. Ralf Siegel wurde quasi entthront von einem Quatschbeitrag, den er nicht mal ernst genommen hat, öffentlich sich darüber mokiert hat. Und dann haben sie eben mit diesem Gildo hat euch lieb einfach mal diesen alteingesessenen Schlagertypen alle mal gepflegt, quasi so in die Fresse geschlagen. Und die einen haben es geliebt und haben Autokorso veranstaltet. In unterschiedlichen Städten sind dann Leute hupend durch die Straße gefahren. Die anderen haben es gehasst. Es haben Ministerpräsidenten gratuliert. Und am Tag danach, und das fand ich sehr lustig, als ich das auf YouTube jetzt gefunden habe, gab es ein WDR-Extra zu diesem Skandal, dass Gildo Horn Deutschland beim Grand Prix Eurovision de la Chanson vertreten soll. Natürlich ganz 1998-like wurden da auch wieder Zuschauerfaxe in dieser Sendung vorgelesen.
Gildo Horn-Fan, uns haben wirklich schon nach der Aktuellen Stunde heute sehr viele Protestfaxe erreicht. Eins kam von Andreas Pütz aus Bielefeld. Er sagt, herzlichen Glückwunsch, eine Nation, die dich verehrt, Gildo, braucht sich um ihren Untergang keine Sorgen zu machen. Was sagen Sie?
Das war Frank Plasberg, der die Sendung moderiert hat.
Ich liebe Protestfax.
Protestfaxe sind wirklich geil. Da hat man so wütend das aufgeschrieben,
ins Fax reingehämmert. Und dann so, hat so ganz lange gedauert, bis die Wut dann angekommen ist.
Und ich finde es so funny, wie man durch diese Berichte spürt, dass dieser Quatschbeitrag halt wirklich die Nation gespalten hat.
Das hat richtig gespaltet. Also dieser Piep, 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 ich hab euch lieb. War so ein Aufregung. Es gab so richtig zwei Lager.
Ja. Und das Thema war wirklich in allen Zeitungen. Das Heute-Journal hat spontan drüber berichtet. Und in sämtlichen Talkshows war das Thema. In der NDR-Talkshow hat sich dann auch nochmal Nena, die ja eben den Entscheid moderiert hat, dazu geäußert.
Ja, bitte, ich will nur kurz sagen, in Deutschland gibt es eine riesen Popkultur und wir müssen uns nicht mehr schämen. Da gibt es so viele tolle Musiker und Bands und diese Show gehört uns. Yeah. Die haben wir uns gekauft und da dürfen in Zukunft nicht nur Ralf Siegel, ich habe eine Hochachtung vor Ralf Siegel, aber diese Machtpositionen, die müssen geknackt werden. Und das haben wir gestern gemacht, das hat Gildo gemacht. Das ist sein Verdienst und dafür gebührt ihm Beifall. Yeah.
Irgendwie sweet und ich finde es so krass, wie man so merkt, dass es wirklich so ein Thema ist von, da gibt es diese alteingesessene Schlagerscheiße und jetzt kommt so eine neue Generation, die sich zusammentut, die haben Handys, die können sich vernetzen, die haben Jugendradiowellen, die haben Jugendfernsehsender das erste Mal und die, setzen sich da einfach breitbeinig rein.
Verkündet von Nena.
Ja.
So,
ja.
Jetzt reicht's.
Und das ist jetzt
es ist unsere Zeit. Nena, die ja auch im Jahr als Lena gewählt wurde, in der Jury saß.
Ah, ja.
Also Nena, ultra problematisch, müssen wir jetzt nicht hier drüber reden, über irgendwie Schwurbeleien und so. Aber da saß sie eben in der Jury und hat dann, das ist nämlich bei uns zu Hause ein geflügelter Satz geworden, hey, geh nach Oslo. Das war mal so ein Kommentar, ich weiß nicht, ob zu Lena oder zu jemand anderem. Aber manchmal, wenn meine Mutter und ich uns irgendwie nicht einig sind, was wir machen sollen, dann sagt jemand, hey, geh nach Oslo.
Das finde ich auch eine gute Sache zu
sagen. Guter Satz, ne?
Ja. Sie hat es jedenfalls da in der Talkshow nochmal auch so outgecallt und Ralf Siegel quasi gesagt, er hat eine Machtposition, die weg abgeschafft gehört und hat diesen Generationskonflikt zwischen dieser Viva-Generation Jugendlicher nochmal so angesprochen und die älteren Semester haben sich natürlich mächtig aufgeregt. Und dann wird halt über diese fiktionale Biografie von dieser Kunstfigur Gildo Horn auf die ganz seriöseste Art und Weise von Starjournalist Frank Plasberg erzählt.
Gildo Horn, ein Siegertyp und ein Leckermäulchen. Nussecken sind das Lieblingsgebäck von Gildo Horn. Und Nussecken werden auch das Grundnahrungsmittel auf einer Danke-Gildo-Horn-Party heute Abend in Oberhausen sein. Denn dort im Jugendhaus war für heute Abend ohnehin eine deutsche Schlagerparty geplant. Und die wurde nach dem Triumph von Bremen sofort umorganisiert. Brigitte Büscher, hat das denn so auf die Schnelle geklappt?
Wie kann es denn passieren, dass so gestandene Journalisten mit ihrem Giorno-Sprech da stehen und dann über Nussecken reden und dann wird live geschaltet zu einer Gildo-Horn-Party? Naja, jedenfalls, ich habe mir das natürlich alles angeguckt und habe auch einen Clip von der Party mitgebracht. Man versteht Brigitte Büscher nicht, weil alle die ganze Zeit Meister rufen. Ja, also das fand ich irgendwie alles so funny. Und dann wurde in diesem WDR Extra eben auch nochmal das Thema aufgemacht. Hat Gildo Horn vielleicht gar nicht rechtmäßig gewonnen, sondern hat nur so viele Anrufer bekommen, weil er so eine junge Fanbase hat, die alle mit Handys angerufen haben. Und ob Handys nicht vielleicht vom Telekom-Netz bevorzugt durchgelassen wurden bei der Abstimmung. Und dem ist der WDR dann auch mit journalistischer Integrität nachgegangen.
Die Hitparade, eine schräge Farbe, die uns genutzt
Trotzdem waren Sie mit der Wahl gestern nicht einverstanden. Warum nicht?
Nee, weil ich mit Freunden mal genau das ausprobiert habe, was oft gesagt wird, was nicht ganz richtig sein soll oder wenn es nicht ganz koscher ist. Wir haben nämlich die Dinger hier wirklich benutzt. Wir haben es auch gerade im Film schon gesehen. Alle Jugendlichen hatten die Handys in der Hand. Und mit den normalen Telefonen sind wir niemals durchgekommen, aber mit denen hier 80-90%. Und ich glaube, da hat die Telekom uns einige Rede und Antwort zu stehen.
Wir haben die Telekom gefragt.
Also, da ist ein WDR-Kamerateam
Konfro-Gespräch mit der Telekom.
Zum Chef der Telekom gefahren, weil Deutschland es einfach nicht glauben konnte, dass Gildo Horn zum ESC fährt und sie irgendeinen Grund dafür finden mussten.
Ich find's krass, dass das so eine Bewegung war in der Zeit, wo ja, das war ja vor TV Total.
Ja.
Also Stefan Raab hatte noch gar nicht diesen Riesenhit, wo er so einfach Leute mit in so eine Mania einfach ziehen konnte. Ja. Das war einfach von, also Viva war natürlich huge, aber einfach junge...
Aber halt in der Sparte, ne? Also es Viva, war Nischensender.
Ja, genau. Junge Zuschauer bei Viva. Also das ist so, where does it come from? Ja. Ich finde das so mystisch, dass das so eine Riesenbewegung geworden ist.
Und ich finde es so funny, wie man merkt, dass das quasi diesen älteren Medien so entgleitet. Also wie die merken, da passiert irgendwas, das haben wir nicht mehr unter Kontrolle.
Müssen wir bei der Telekom anrufen.
Da machen wir ein WDR extra. Und nach diesem Telekom-Konfro-Gespräch kam noch ein Psychologe, der gefragt wurde.
Was ist mit der Jugend los?
Ja, ob man sich um eine Gesellschaft Sorgen machen muss, die so jemanden zum Grand Prix schickt. Sämtliche Schlager-Ikonen.
Hat bei Jendrik niemand gefragt.
Nee, das fragt heute sowieso keiner mehr. Sämtliche Schlager-Ikonen aus der alten Generation wurden zum Statement gebeten. Dieter Thomas Heck hat sich geäußert, Stefan Hübner, Gitte Henning. Es gab Gildo Horn-Feten, wo sich Leute als Gildo Horn verkleidet haben. 1Live hat sich hinter ihn gestellt. Es gab eine große Sendung, wo er von Joy Fleming und Karl Dall und sämtlichen Promis, die es gab, nochmal verabschiedet wurde. Und dann stand er auf so einem Balkon, wo so ein Double von der Queen war, weil es ging nach Birmingham. wo er sich dann nochmal so hat feiern lassen. Also die haben das so crazy inszeniert und so viele Sondersendungen dazu gemacht, dass wirklich so eine Stimmung, so eine Euphorie war. Und das kann man richtig gut durch diese YouTube-Videos, wo das jetzt so archiviert ist, nochmal so leben. Selbst wenn wir damals, also ich habe es ja damals nicht mitbekommen, ich war da 1 oder so. Aber ich bin trotzdem irgendwie obsessed mit diesen Videos davon. Und er ist dann eben nach Birmingham gefahren und auch der Auftritt vor Ort war ein voller Erfolg.
Das heißt, dieser Gildo-Hype, der ist dann auch übergeschwappt? In die anderen EU-Länder.
In ganz Europa.
Ja, der war überall.
Ja, die Halle hat gekocht. Wir haben den Song zwar schon gehört, aber nur um nochmal die Stimmung abzucatchen, habe ich nochmal einen Ausschnitt mitgebracht von dem Live-Auftritt. Also, wie die Leute schreien.
Ja, weird Sitzveranstaltung anscheinend in dem Jahr noch. Die ersten Reihen sind so bestuhlt, aber der Saal kocht trotzdem.
Und daran merkt man auch, wie sie diese Veranstaltung entkernt haben, weil 1998 war der ESC ja noch eine gesittete Veranstaltung. Da hat man sich hingesetzt, da war keine Konzerthallenatmosphäre. Mhm. Die sitzen da auf Stühlen in Anzügen im Publikum.
Ja.
Und nicht wie heute, wo
weil
so
man
groß...
hört sich den einen oder anderen Chanson an.
Genau, man hört sich Chanson an. Und nicht wie heute so Großhallen-Pop-Culture-Konzert-Vibe. Und Gildo Horn mischt das da vor Ort eben total auf, rennt durchs Publikum, streichelt wildfremden Menschen, die da sitzen, über den Kopf.
Dann ist er auf diese Empore, auf diesen Balkon gesprungen.
Klettert auf die Kulisse, da rasten alle aus. Dann hat er noch ein Kuhglocken-Solo und landete damit halt auf dem 7. Platz. Und
Was ein Riesenerfolg war.
Vor allem dafür, dass sich die allermeisten in Deutschland ja so ein bisschen für den Song geschämt haben und diese alteingesessenen Ralf Siegels so gesagt haben, ja, der schafft nicht mal den Vorentscheid. Quasi ein triumphaler Auftritt und für Gildo Horn und Stefan Raab als junge, aufstrebende Künstler natürlich ein Mega-Hit. Stefan Raab, der sich übrigens dann da überall als Alf Igel eingetragen hat und dann stand da nicht Stefan Raab, sondern Alf Igel überall, also der hat ihm da auch noch eine mitgegeben und sie haben damit schon so ein bisschen den Grundstein gelegt für all die durchgeknallten TeilnehmerInnen, die wir da so heute von dieser Veranstaltung kennen. Da war Gildo Horn quasi so der erste Verrückte, der da so aufgetreten ist.
Avantgarde.
Da war der ganz vorne mit dabei. Ja, für Stefan Raab begann dann da eben natürlich diese ESC-Karriere, die jetzt weitergeht, diesen Samstag. Es folgt natürlich danach so Hits wie Wada hatte Dude da, Max Mutzke und natürlich der Sieg mit Lena. Und jetzt haben ja alle so ein bisschen, das fand ich dann so ein bisschen merkwürdig, als ich mir diese Sachen nochmal angeguckt habe und gecheckt habe, wie doll der diese Ralf-Siegel-Machtposition entkernt hat, dass er die ja jetzt im Prinzip innewohnt. Also der sitzt jetzt auf Ralf-Siegels Platz, weil ja heute die Leute das Gefühl haben, ohne Stefan Raab geht irgendwie nichts
beim ESC. Er war natürlich nicht bei so viel beteiligt und er war jetzt lange weg. Mir ist eben aufgefallen, Wada hatte Dude da war 2000, glaube ich. Lena war 2010. Und jetzt sein großes Comeback ist 2025. Meinst du, der sucht sich immer so
bestimmte
Jubiläumsdaten?
Meinst du, der macht sich so viel Gedanken?
Weiß nicht, Max Mutzke war auch noch dazwischen, ne?
Ja.
Ja, who knows?
Naja, jedenfalls hatte ich da so ein bisschen das Gefühl, er ist zu der Person geworden, die er früher mal kritisiert hat. Aber wir sind trotzdem mal gespannt. Vielleicht trifft er ja dieses Jahr den Nerv der Zeit. Er kann es jetzt nochmal beweisen. Da hängt jetzt ja doch sehr viel dran, weil die restlichen Sachen bei RTL laufen jetzt quotenmäßig nicht so wahnsinnig
gut. Und es war dann jetzt schon ein groß angekündigter Stempel, den man jetzt dieser Veranstaltung gegeben hat.
Genau, das
und da
muss
wurde
jetzt
oft auch gesagt, wir werden Erster halt. Mal gucken, wie das jetzt wird.
Also da bin ich sehr gespannt. Aber allein, dass dieser Ehrgeiz in der Luft schwebt. Allein deswegen will ich schon das gucken und bin halt fasziniert, ob er scheitert oder das.
Mich huckt das auch komplett total. Ich finde es super spannend, dass es dieses Jahr mal wieder einen Beitrag gibt mit Stefan Raab im Hintergrund. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das alles so ausgeht.
Und wir freuen uns natürlich auch für Elton. Wir bei Too Many Tabs sind ja große Elton-Befürworter. Aber damit würde ich jetzt die Tabs dann auch schließen und freue mich, am Samstag gemeinsam mit dir mitzufiebern. Und jetzt haben wir ja so ein bisschen nochmal die ganzen Eras durchdekliniert.
Ja, vor dem eigentlichen ESC in jedem Jahr gibt es ja noch ein großes Happening. Wir haben gerade ausschweifend schon drüber geredet, der deutsche Vorentscheid zum ESC, wo klar wird, wer überhaupt antreten darf. Das wurde ja in der deutschen ESC-Geschichte über die Jahre sehr unterschiedlich gehandelt. Und ab 1960 fand fast in jedem Jahr so eine Vorentscheidung statt, die im Fernsehen übertragen wurde. Manchmal eben Juryentscheidung, manchmal Abstimmung durch das TV-Publikum und so auch im Jahr 2001. Da hieß diese Veranstaltung Countdown Grand Prix 2001. Und das ist wirklich einer der wildesten ESC-Vorentscheide aller Zeiten. Es ist ein absolutes Fest der deutschen Popkultur, was da alles zusammenkommt.
Oh, da bin ich gespannt, da freue ich mich.
Abging, das glaubst du gar nicht, was da los war, was da gebacken war. Also gefunden werden sollte ein Song.
Ich weiß gerade noch nicht, ob das stimmt, was du sagst, oder ob du es ironisch meinst, aber ich freue mich either
teils,
way.
Teils.
Ich freue mich either way. Ich will entweder lästern oder was Geiles sehen. Das ist ja die Magie vom ESCE. Entweder ist es scheiße und man kann Trash-talken oder es ist halt wirklich geil.
Ja, wie auch immer es läuft, man hat eine gute Zeit.
Ja.
Ja. Gefunden werden auf jeden Fall sollte in diesem Jahr ein Song für den ESC 2001 in Kopenhagen. Denn im Vorjahr hatte Dänemark gewonnen mit den Olsen Brothers und diesen Song.
Die liebe ich.
Fly on the wings of love.
Den kennt man sogar, ein absoluter Radiohit gewesen.
Gänsepelle.
So, und für diesen ESC in Kopenhagen gab es jetzt eine ARD-Show in Hannover, zuständiger Sender, unser NDR, toll, moderiert von Axel Bulthaupt.
Wieder?
Und gerade mal eine Minute wird für Begrüßung und Anmoderation verschwendet und es geht direkt in Medias Res. Beitrag Nummer 1 wird nonchalant direkt reingeknallt. Es sind drei Tenöre. Aber es sind nicht die drei Tenöre, sondern andere,
drei Tenöre.
The German Tenors mit Songs for Our Friends. Über die lernen wir dann am Anfang, zwei davon sind Schalke-Fan, einer ist Dortmund-Fan, aber die singen trotzdem zusammen. Das ist der whole story. Und für den Vibe hole ich dich mal ab mit diesem ersten Beitrag. Ja.
Ja, Tralala und Hopsasa.
Also es geht erstmal los mit so einer schmissigen Nummer von, rate mal.
Ralf Siegel.
Oh. So eine ganz schmissige Ralf Siegel ESC-Nummer, wie man es kennt. Aber schon Act 2 an diesem Abend ist eine komplette Überraschung. Out of nowhere, Rudolf Mooshammer.
Er hat gesungen?
Ja, Rudolf Mooshammer wollte mal zum ESC. Das war mir komplett neu.
Bei Rudolf Mooshammer fällt mir immer eine Geschichte ein. Und zwar hätte angeblich einmal Rudolf Mooshammer einen Auftritt gehabt in der Harald-Schmidt-Show. Und er hatte ja immer diesen kleinen Hund dabei, Daisy. Und die ist wohl, die Daisy, die ist wohl in der Garderobe am Auftrittstag gestorben. Aber er ist ja immer mit dem Hund aufgetreten. Und dann ist er aufgetreten mit der Daisy und hat gesagt, die schläft. Die schläft nur, hat er gesagt. Ich habe lange mal versucht, diesen Auftritt zu finden. Ich habe den nicht gesehen, aber das wurde mir mal erzählt.
Auch ich habe Daisy-Funfacts für dich vorbereitet. Es gab nämlich insgesamt vier. Vier Daisys.
Ja, die wurde dann Fliegender immer erneuert, wie unser Charlie.
Wie der Hennis vom FC.
Außerdem, ja.
Also der Mooshammer mit der Daisy, insgesamt vier Daisys. Die letzte Daisy kam 93 zur Welt. Der Mooshammer, der Modezar mit der schwarzen Perücke und der Mutter mit den lila Haaren.
Ich brauche eine neue Daisy, das ist irgendwie so crazy, das zu sagen.
Ja, Mooshammer hat ja ein sehr tragisches Leben auch geführt. Erst war die Familie wohlhabend, dann der Vater arbeitslos, alkoholabhängig, dann obdachlos.
Tragisches Ende auch.
Deshalb hat sich Mooshammer auch immer für Obdachlose engagiert, genau. Und tragisches Ende, er ist selbst ermordet worden.
Erdrosselt, mit einem Kabel.
Mit einem Kabel in seiner Münchner Wohnung. Und zwar von einem jungen Sexarbeiter, nachdem es wohl Streit um die Bezahlung gegeben hat.
Oh.
Ja.
Gut.
Umstände, wo man.
Wir waren alle nicht dabei.
Wir waren alle nicht dabei. Weiß man jetzt nicht genau.
Wir sind kein True Crime Podcast.
Genau, da müsst ihr andere Podcasts hören. Auf jeden Fall, was ich auch nicht auf dem Schirm hatte: Die Beerdigung wurde im Fernsehen übertragen auf Sat.1 und inszeniert wie so ein Staatsbegräbnis mit 15.000 Menschen und so super vielen Promis.
Als wäre so ein König gestorben.
Als wäre ein König gestorben.
Oh, die will ich mir nochmal angucken. Das sind aber Tabs, die...
Ich habe versucht, die zu finden.
Die gibt's nicht.
Nee.
Oh, wenn irgendein unseriöser Sat.1-Mitarbeiter Zugang zum Archiv
schick
hat...
Schick die mal.
Schick die mal bitte, weil dann würden wir da einen Tab draus machen, würden auch nicht sagen, von wem wir es haben. Machen wir ganz anonym.
Mooshammer-Beerdigung.
Mooshammer-Beerdigung wäre ein Hammer-Tab.
Haben will.
Ja, wollen wir haben.
Naja, das war auch 2005 erst mit dieser Beerdigung. Jetzt sind wir ja noch im Jahr 2001 und Rudolf Mooshammer ist quicklebendig und tritt, warum auch immer.
Mooshammer ist mopsfidel und quicklebendig.
Ja, warum auch immer tritt er an, um zum ESC zu fahren. Hier mal ein Einblick in seinen Einspielfilm, natürlich featuring Daisy. Man sieht eine Minute nur Daisy. Es ist wirklich, diese Einspielfilme an dem Abend sind so unfassbar langweilig und langsam geschnitten. Aber ja, wir sehen hier, ja, die letzte Daisy war, muss ja gewesen sein, Daisy 4.
Naja, da ist jetzt ja die Hauptwürste. Aber meine Haare sitzen einfach nicht. Das wird nichts heute. Na, du hast das ja einfach mit deiner Schleife. Aber du, die Schleife steht mir nicht. Das wäre nichts für mich. So,
was gucke ich da gerade?
Und jetzt noch die Jacke.
Ich verstehe es nicht. Also
das geht eine Minute.
Ich sehe Daisy auf einem Stuhl, man sieht Mooshammer nicht.
Man
er ist
hört
nicht
ihn
im
aus
Bild,
dem Off.
Man hört ihn aus dem Off und er sagt diese Texte.
Daisy, wo ist denn meine Haarbürste? Na, du siehst aber wieder fesch aus mit deiner Schleife. Die steht mir ja gar nicht, aber du bist ja so süß und ich. Also so geht es eine Minute.
Und das ist Daisy die vierte.
Das ist Daisy die vierte und das ist Mooshammers Bewerbungsvideo für den Eurovision Song Contest.
Okay, ja.
Ja, und Mooshammers Drip war ja eh immer so sehr angelehnt an Ludwig II., vor allem seine Frisur, der war ja großer
Deswegen
Fan.
Deswegen wahrscheinlich auch das Staatsbegräbnis, das
ja,
war auch so auf
königlich,
König Ludwig.
München, Pipapo, ja, ja. Genau. Und jetzt tritt er hier an beim ESC, voll verkleidet als Ludwig II., zusammen mit der Band Münchner Zwietracht, mit dem Song Teilt Freud und Leid. Er wird von dieser Band auch angesungen mit König. Also der Sänger singt gekleidet ja auf altertümliche Art und Rudolf Mooshammer spricht dazu.
Hier spricht der König der Welt. Hört euch die Geschichte an, wie sich alles zum Guten wenden kann.
Ja, bescheiden.
Mhm. Noch singt er nicht.
Hier spricht der König der Welt. Noch spricht er, aber er wird auch weiter nur sprechend bleiben.
Ah, okay.
So viel
also
kann ich schon
nicht
mal verraten.
Okay.
Genau, er spricht und ja, die oft bemühte Metapher Fiebertraum passt jetzt hier wirklich. Wir gehen noch mal rein und du kannst auch mal darauf achten, was da so drumrum alles passiert.
Oh König, sag mir, wie kommt es wieder her?
Wow.
Als weiser Mann, sagte
jetzt kommt seine große Stelle.
Teilt Freud und Leid, reicht euch die Hand, dann wird die Welt.
und so weiter super. Und
also,
so fort.
Also man muss sich jetzt vorstellen, was ich jetzt hier sage. Ich sage jetzt, erzähle nur, was ich gesehen habe. Also ich sehe so Fackeln, die jeweils drei Fackeln, die zusammengesteckt sind. Dann sieht man Rudolf Mooshammer in einem königlichen roten Gewand. Eine Band, die so ritterlich, mittelalterlich verkleidet ist. Die singt und er redet nur. Und im Hintergrund steht eine Frau
mit, auf random, mit schwarzem Kleid.
Mit schwarzem Kleid und feuerroten Haaren und trägt eine Weltkugel über ihrem Kopf.
In der Luft, die aussieht wie bei so einem Schultheater gemalt.
Ach, das finde ich super, da muss man erstmal drauf kommen.
Da steckt wahrscheinlich ganz viel Message drin, die mir jetzt noch nicht so ganz klar war auf Anhieb, als ich diesen Beitrag gesehen habe. Und Spoiler, er ist natürlich nicht zum ESC gefahren. Er hat ganz schlecht abgeschnitten beim Telefonvoting. Platz 10 von 12. Und hör mal, wie das Publikum reagiert auf den Auftritt. Oh. Armer Mosi.
Also das ist genau das Gegenteil wie bei Gildo Horn.
Ja, RIP Mooshammer. Aber hier sieht man eben, dass dieser Versuch Spaßbeitrag im Jahr 2001 komplett nach hinten losgegangen ist.
Aber es gab mehr Spaßbeiträge, weil sich die Leute ermutigt gefühlt haben, durch den Gildo Horn-Sieg und durch diesen Triumph quasi da Quatsch zu machen.
Genau, weil im Vorjahr war ja 2000, da war Stefan Raab mit Wada Hade Dude da, Gildo Horn war noch nicht so lange her und da ist es ja komplett aufgegangen mit diesen Spaßbeiträgen und da hat man jetzt vielleicht versucht, irgendwie dran anzuschließen.
Die müssen halt trotzdem gut gemacht sein.
Ja, und das mit Mosi, das war leider ein Schuss in den Ofen.
Ja.
Das kann man so sagen. Und das spaltet natürlich immer die Nation. Die einen wollen die klassischen ESC-Nummern oder Schlager, die es ja früher fast ausschließlich gab. Und die anderen sind Team Spaß. Das zieht sich ja bis heute durch. Die größten Favoriten dieses Jahr sind diese Sauna-Dudes aus Schweden. Finde ich so,
Ja,
aber ja,
so
es gibt es bis heute. Aber in diesem Jahr hatten die Leute davon die Nase voll. Also du siehst, wie das Publikum auf so Spaßbeiträge reagiert. Naja,
es sind halt immer so Wellen, die kommen und gehen.
Es könnte auch daran liegen, dass es einfach kein guter Beitrag war. Vielleicht hätten sie bei einem gut gemachten Spaßbeitrag auch anders reagiert. Aber die waren not amused. Es gab auch im Vorfeld schon Kritik. Zum Beispiel Dieter Thomas Heck und Mary Roos.
Oh, die schalten sich ja dann immer ein. Immer Dieter Thomas Heck muss dann so ein Statement geben. Das ist mir auch bei dem Gildo Horn-Ding aufgefallen.
Die haben sich im Vorfeld beklagt mit Kopfschütteln über den Niveauverfall der Veranstaltung und wünschten sich wieder einen Gesangswettbewerb und keine Groteske. Also da wurden auch große Worte, vernichtende Worte gewählt. Da war die Stimmung irgendwie so ein bisschen anti.
Mary Rose liebe ich trotzdem.
Die lieben wir auch. Ja, aufrecht gehen, auch ein Wahnsinns-ESC-Banger. Einer meiner Lieblingsbeiträge.
Schon viel zu geweint.
All times. Oh ja. Ja, und jetzt denkt man, mein Gott, dieser eine Mooshammer-Song, das reicht jetzt schon aus für Niveauverfall von der ganzen Veranstaltung. Nein, es gab einen weiteren Highlight-Act, der sehr tief verankert ist in der deutschen Popkultur, nämlich Zlatko.
Oh, aus dem Big Brother Haus. Erste Staffel Big Brother.
Ja, das war dasselbe Jahr, in dem Zlatko, einer der ersten Trash-Promis, die es so gab, der von einem unfassbaren Hype geschwommen ist in dieser Zeit, ursprünglich Kfz-Mechaniker und dann von heute auf morgen berühmt in der ersten Staffel Big Brother. Und da war er so ein Publikumsliebling. Riesenhype, da haben Leute mit Plakaten vor dem Big Brother-Container gezeltet und es verband ihn ja diese innige Freundschaft zu Jürgen, Zlatko und Jürgen, das Dreamteam, mit dem er zusammen diesen Song Großer Bruder hatte. Damit hat er Platin gewonnen und war 4 Wochen Platz 1 und er hatte noch eine Nummer 1-Hit, nämlich Ich vermiss dich wie die Hölle. Und Zlatko kommt da jetzt an mit 2 Nummer 1-Hits im Gepäck, hat es quasi den anderen komplett voraus, diesen Erfolg. Und ist daran gewöhnt, dass ganz Deutschland ihn liebt.
Von jetzt auf
wie
gleich.
Wie den eigenen Sohn. Ja. Der war so
Deutschlands Sohn.
Deutschlands Sohn, Zlatko. Und wirklich, der kam da an, hat am Anfang auch noch so ein bisschen so einen kleinen ironischen Einspiel am Anfang mit so einer Big Brother Stimme, die ihm dann sagt, Zlatko, du bist schlau. Zlatko, du kannst das schaffen.
Ja, das
so.
War seine Brand, dass er halt ein einfacher Mann aus dem Volk ist, der jetzt nicht den höchsten IQ hat. Fernsehen aus den... Ach Quatsch, eigentlich bis heute. Das ist so, solche Figuren gibt es bis heute im Fernsehen.
Ja, und den Grind ist er halt geritten.
Ja.
Und dann singt er seinen Song, Einer für alle. Und in dem Song geht es darum, dass Zlatko auf der Bühne steht und diesen Song singt.
Ich geh hier nicht weg, denn wir haben keine Angst. Wir schaffen das, wenn ihr voll zu mir steht.
Für alle und alle. Ja, Spoiler, es war nicht alle für einen, sondern eher alle gegen einen.
Ich finde es irgendwie ein bisschen wholesome, aber halt schlecht und natürlich ohne diesen deutsche Fernsehkult. Jetzt quasi natürlich nicht per se gut für Europa, sondern der hat natürlich jetzt nicht wegen seiner Musik so einen Erfolg gehabt, sondern weil halt er ein Special Fernsehcharakter war.
Ja, er hatte seinen Moment, er hatte seine Zeit, aber er trifft da jetzt auf halt ein Publikum, das sehr den sich einen guten ESC wünscht.
Ja,
und generell auch an dem Abend.
Da muss man ja live singen auch immer.
Ja, und die Bock haben auf einen guten, vernünftigen Beitrag anscheinend und nicht auf Schrott oder Trash. So, und dann hat er jetzt dort gesungen und am Ende gab es auch eine entsprechende Reaktion und eine historische Reaktion von Zlatko. Guck mal, ob du es akustisch verstehst.
Oha. Also erstens, an dem Abend wurde viel gebuht. Die waren
es
in Buhlaune.
Sehr viel gebuht, ja.
Und dann sagt er, Fotzköppe.
Danke, ihr Fotzköppe.
Danke, ihr Fotzköppe.
Und damit hat er sich verabschiedet aus dem Rampenlicht.
Ist ein iconic move.
Da hat er einen richtig tiefen Fall erlebt, mitten auf der Bühne. Und das war für längere Zeit sein letzter Auftritt. Und das ist auch passiert im Rahmen dieses Vorentscheids 2001.
Und Big Brother Jürgen, sein guter Kumpel, der ist ja bis heute noch überall.
Ja.
Also Zlatko hätte auch diese Karriere haben können.
Ja, ja, der hat dann wieder weiter als Kfz-Mechaniker gearbeitet in Süddeutschland.
Finde ich ehrenwert.
Aber dann hat er nochmal ein Comeback.
Ich finde ihn auch ein bisschen cute.
Ich finde ihn auch cute. Der hatte vor ein paar Jahren, glaube ich, war da nochmal ein Comeback bei Promi Big Brother, oder? Ich habe es nicht ganz auf dem Schirm. Ich glaube, es ist frisch. Naja.
Ich habe auch diese erste Staffel, also da war ich noch viel zu jung, das habe ich alles, kenne ich nur aus Erzählung.
Ich durfte das nicht gucken, ich durfte nicht so lange aufbleiben.
Aber Zlatko und Big Brother Jürgen als Charakter sind mir natürlich trotzdem Begriff.
Ja, und das Publikum, das deutsche ESC-Publikum, war davon jetzt nicht begeistert und haben ihn ausgebuht. Spaßbeiträge kamen nicht gut an. Wahrscheinlich, weil sie musikalisch nicht so gut waren. Aber was natürlich damit geschafft wurde, dass der Grand Prix Gespräch war. Also das hatte sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Da hat sich natürlich der NDR drüber gefreut und hatten im Hinterkopf, naja, mit Gildo Horn, mit Stefan Raab, das klappt ja. Und haben sich da, glaube ich, irgendwie viel von erhofft. Aber es war so ein kleiner Schuss nach hinten. Durch die anderen Acts und Highlights des Abends kann ich jetzt nur so durchrushen, weil einfach so viel passiert ist in dieser einen Show, die gleichzeitig auch noch so langweilig und langatmig ist mit diesen Vorstellungsvideos. Ein Highlight, Joy Fleming in der Girls-Combo mit Leslie Joy und Brigitte.
Geil.
Die sind Zweiter geworden mit so einer Powerballade. Dann gab es DJ Balloon mit Techno-Rocker. Das könnte man auch schon als Spaßbeitrag bewerten, aber es kam ganz gut an, interessanterweise. Ein anderes Highlight war für mich eigentlich das Vorstellungsvideo der Sultans, die den Song Set Me Free performt haben. Und es ist wirklich nicht zu überbieten an Schnarchigkeit. Das muss ich dir auch unbedingt noch zeigen.
Hallo, ich bin Johan aus Amsterdam.
Hallo, ich bin Danny.
Hallo, ich bin Femi.
Hey. We're from London.
In Hannover war ich schon mal für ein Show auf der Expo.
Ja. Ja, was schön. Ja, wirklich. Ich war schon
in
mal Hannover.
In Hannover war ich schon mal für ein Show auf der Expo. Und hat sich jemand entschieden, das reinzuschneiden. Das ist jetzt irgendwie der catchy Beitrag, mit dem man
die interessanteste Information. Die er wohl gesagt hat an dem Tag, sonst hätte man es ja nicht reingeschnitten. Er wird ja nicht viel Interessanteres gesagt haben.
In Hannover war ich schon mal bei einer Show auf der Expo. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Die haben dann übrigens so einen Song performt, der sehr klingt wie so ein Anastasia-Rip-Off. Und das alles hat gleichzeitig bei diesem ESC-Vorentscheid 2001 stattgefunden. Und als wäre das nicht genug, hat sich jetzt auch noch Thomas Gottschalk eingemischt.
Was? Ich glaube es ja nicht.
Weil nämlich im Januar 2001, komplett unabhängig jetzt von dem Grand Prix, war eine Wetten-Das-Ausgabe in Bremen. Und dort war die Saalwette quasi. Also Thomas Gottschalk, wenn er die Saalwette verloren hätte,
ja,
wäre sein Wetteinsatz gewesen.
Ach so, mit What Happened to Rock'n'Roll. Ja, ja, das weiß
dass
ich.
Er beim ESC antritt. Daran erinnerst du dich noch, ja, genau.
Was heißt erinnere ich? Das lese ich immer mal wieder nach. So
ja, die Wetten, das Folge an sich, da kann man eigentlich auch nochmal Tabs zuschließen. Die Ausschnitte habe ich nicht mehr gefunden. Da wird irgendwie Sabrina Settler ganz unangenehm in die Ecke gedrängt von Thomas Gottschalk und Stefan Raab. Da schließt sich der Kreis wieder zu ihrem Beziehungsaus mit Boris Becker. Naja, auf jeden Fall war der NDR natürlich sehr erfreut darüber, dass Thomas Gottschalk mit seiner riesen Reichweite, mit dem Wetten-das-Publikum auch noch im Rücken, sich möglicherweise jetzt bei dem Grand Prix einschaltet. Sie haben auf so einen Raab-Moment natürlich total gehofft. Und wie durch ein Wunder hat dann Thomas Gottschalk auch diese Saalwette verloren, musste dann diesen ESC-Song produzieren. Und der NDR hat ihm auch, obwohl die Frist eigentlich schon durch war, quasi einen Spot freigeräumt, dass er in dieser Show mit diesem Song hätte auftreten können. Und jetzt ist was Ähnliches passiert, tatsächlich mit Thomas Gottschalk, wie mit Gilde Horn. Es war ein regelrechter Skandal. Es gab einen riesen Medienrummel, eine Berichterstattung darüber, wie es Thomas Gottschalk wagen kann, zum ESC zu fahren. Gottschalks Mutter geriet in den Fokus der Berichterstattung, die dann Folgendes gesagt hat: Ich finde das lächerlich. Das hat er nicht nötig. Ich würde das an seiner Stelle nicht machen.
Da bedankt man sich auch. Wenn die Bild-Zeitung oder in welcher Zeitung das auch immer stand, weiß ich nicht, zu Hause anruft.
Fokus.
Und die Mutter fragt und dann sagt die das auch noch.
Finde ich keine gute Idee.
Nee, finde ich nicht
keine
gut.
Keine gute Idee.
Der soll mir mal nach Hause kommen.
Dann kamen noch Gerüchte auf, dass der NDR gemeinsam mit dem ZDF diesen Wettausgang.
Ich finde diesen Gossip von 2001. Ja. Nein, hat sie nicht. So uralt.
Hat die Mutter von Thomas Gottschalk nicht gesagt.
Aus einem Land vor unserer Zeit, Gossip.
Ja. Ja, und gleichzeitig kamen eben jetzt Gerüchte auf, dass der NDR zusammen mit dem ZDF diesen Wettausgang manipuliert hat, sodass Gottschalk nämlich sicher dann da beim Grand Prix am Start ist. Und dann wurde nämlich berichtet in diversen Artikeln, dass draußen vor der Halle noch Dutzende Leute in Maradona-Trikots und Settler-CDs in der Hand gestanden hätten. Das war nämlich dann der Einsatz, den da irgendwie die Stadt Bremen hätte bringen müssen. Und dann hat Rudolf Mooshammer sich eingeschaltet und gesagt, ja, er hat bereits vor der Wetten-das-Ausgabe gewusst, dass Gottschalk gegen ihn antreten wird beim Vorentscheid. Das hätte ihm Günther Jauch verraten. Das ist so richtig gossipy Zeitalter. Aber ich meine, man kann sich natürlich vorstellen, das sind zwei so fette Produktionen. Natürlich wird es da im Vorfeld Absprache geben.
Naja,
natürlich überlegt man, kriegt ihr das hin? Können wir das machen? Passt das da? Also ja, würde ich nicht so ganz auf die Goldwaage legen. Am Ende war es dann so, dass Gottschalk gesagt hat, mein Gaudi-Auftritt wurde zum Heiligen Krieg. Was für ihn als Spaß begann, wäre zum bitteren Ernst geworden. In Ehren ergraute Klassenkameraden von mir sollten über meine Musiknoten Auskunft geben und irgendein Nervreporter verfolgte meine Mutter bis ins Krankenhaus, wo sie zum ersten Mal in ihrem Leben etwas von Slatko hörte. Er hisse darum die weiße Flagge und werde nicht beim Grand Prix eintreten. Und er hat ein Statement im Heute-Journal dazu abgegeben.
Boah, was für
da
ein Drama.
Da war etwas los. Also er hat es selber abgesagt, zurückgezogen, er wird nicht antreten.
Das ist alles eine Veranstaltung noch, ne?
Alles eine Veranstaltung. Aber er hat dann natürlich dafür sein Lied stattdessen in der nächsten Ausgabe von Wetten, dass performt, weil natürlich viel, viel, viel mehr Publikum und Reichweite hat. Komm, geben wir uns auch nochmal kurz.
Ich hab die Schnauze voll, bring back some Rock'n'Roll.
Ja, das war auch 2001, alles in einem Jahr. Also man merkt total, dass sie beim NDR alles gegeben haben, um so Quatschbeiträge eigentlich weiter zu pushen und an diese Raab-Erfolge anzuknüpfen.
Ja. Und ich finde das ganz bezeichnend, dass man daran merkt, wie sie trotzdem jetzt, wo sie es versuchen zu kopieren, diesen Beiträgen mit so einer gewissen Arroganz gegenüberstehen, weil sie nicht gecheckt haben, dass es gut gemacht sein muss.
Ja.
Also sie sind so auf, ja, sowas wie Gildo Horn und Stefan Raab gemacht haben, also irgendwie sowas, was halt irgendwie so schlecht ist. Jemand mit so fettigen Haaren, jemand, der irgendwie so scheiße ist und dass sie nicht checken, was diese Nummern gut gemacht hat.
Ja.
Weil es nämlich mega durchdachtes Charakter Character-Building und Erzählung und einfach ein guter Text, der irgendwie lustig ist und Spaß macht und halt auf gewisse Sachen abzielt. Mhm. Und halt nicht einfach, okay, wir nehmen einen anderen Fernsehpromi, okay, Thomas Gottschalk ist auch, macht auch eine Sendung, so wie Stefan Raab, und dann bringt er seine Medienwirksamkeit mit und dann singt er irgendwas und es ist egal. So funktioniert das leider nicht.
Ja.
Statement mal von mir.
Statement von dir.
Der
aber
sehr viel Ahnung
für
hat,
den ne? NDR und die ARD hat sich das damals super gelohnt, dieses ganze Theater, ja, weil sie eine super Quote hatten natürlich. Und was am Ende jetzt bei rausgekommen ist, ist auch super deutsch wieder, auf eine andere Art. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Die Gewinnerin vom Vorentscheid 2001.
Wer war's?
Eine Schlagersängerin, Michelle.
Ah, Michelle, wer Liebe lebt, wer wird Liebe nie traurig lebt sein. Oder? War es doch da
irgendwie so, ja. Sie ist zum ESC gefahren, Schlager ist back. Da haben sich die Leute wieder entschieden, good ja old Schlager.
Jetzt und ist sie mit Erik Philippi zusammen.
Ja, ja, das ist mal eine whole andere Story. Aber sie ist damit beim ESC immerhin Achte geworden. Herzlichen Glückwunsch, und gewonnen hat den ESC 2001 ein estnischer Song. Everybody. Willst du den auch noch hören?
Ja, ja, komm, gerne.
Das war ein weirdes Jahr, kann man mal festhalten. Das hat gewonnen.
Ja, und dann diese ganzen anderen Sachen.
Und dann diese ganzen anderen Sachen, die da alle passiert sind. Da hätte ich jetzt noch stundenlang weiter in alle Richtungen im Rabbit Hole versinken können. Schließe aber für heute meine Tabs, denn es ist schon spät. Wir haben uns verquatscht.
Wir haben uns mal wieder klassisch verquatscht, aber das macht ja auch eben Laune und Spaß.
Du bist richtig im Show, ESC-Modus. Das macht Laune, das so, macht Spaß.
Während ich das so gesagt habe, war ich so, was laue ich hier gerade für eine Scheiße? Das macht natürlich Spaß und beflügelt uns für unseren
ESC-Samstag. Das zaubert uns ein Lächeln aufs Gesicht.
Was rede ich da gerade? Naja, gut. Also, ihr wisst ja, wo ihr uns findet, falls ihr uns Tabs einschicken wollt, ESC-related oder nicht ESC-related, dann findet ihr es natürlich immer per E-Mail, nämlich
toomanytabs@ndr.de.
Genau, oder auf unseren Socials, da heißt du @carovops und ich @miguelraus_a. Und da könnt ihr immer Sachen hinschicken, folgen, wie auch immer.
Pipapo. Schlag mich tot. Genau. Kennt ihr, ne?
Kennt ihr.
Wir sind müde.
So, dann viel Spaß beim ESC.
Ja.
Verabredet euch, guckt's mit lieben Leuten.
Auf jeden Fall.
Oder
wir sind
alleine,
total gespannt,
wie
es ausgeht. Wir sind hyped und verabschieden uns jetzt schon mal. Oh. Cross-Promo. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Wir haben natürlich auch einen ESC-related Podcast-Tipp für euch. Und zwar den Podcast Wie gewinnt man den ESC? So heißt er, und da versucht unser Kollege Daniel Kähler genau das herauszufinden, nämlich wie man einen ESC-Song gewinnt. Gibt es sowas wie eine Siegerformel, die Mooshammer nicht hatte? Was für ein Song ist perfekt für den ESC? Wie stressig ist es da im Backstage? Und wie krass ist es, wenn das ganze Land glaubt, dass du sowieso ganz hinten im Ranking landest?
Gesprochen hat er dafür mit Conchita Wurst, Isaac, Mats Mutzke und Michael Schulte. Richtig schöner Podcast mit vielen tollen Gesprächen und Insights. Thema war natürlich auch die Windmaschine, die bei Conchita etwas zu stark eingestellt war.
Skandal.
Ja, Windmaschine ist echt omnipräsent. Ich hatte eine und die wollte ich eigentlich gar nicht. Und bei der ersten Probe war die so stark eingestellt, dass es mir fast die Perücke vom Kopf geweht hat.
Ja, dann wäre der Auftritt von Conchita Wurst natürlich so ein bisschen anders denkwürdig geworden.
Ja, wie gewinnt man den ESC? Ab sofort in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Das perfekte Warm-up eigentlich jetzt für die ESC-Season. Den Link findet ihr in den Shownotes. Cross-Promo-Ende.
Tschüss, bis nächste Woche.
Tschüss. 12 points to you.
Danke für dich auch.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.